Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir liefern den Überblick über die Themen des Tages, die heute wichtig waren, im frischen Podcast vom Update am Freitag, den 21. August. Und dazu gehört natürlich auch die Rede von Joe Biden, die er gestern gehalten hat beim Parteitag der Demokraten. Wir werden diese Rede jetzt nicht komplett in ihre Einzelheiten zerlegen, keine Angst, aber uns interessiert schon, wie Biden sich rhetorisch geschlagen hat und wie er das angegangen ist.
Wir haben gestern einen sehr gut vorbereiteten Joe Biden gesehen und wir haben einen Joe Biden gesehen, der insbesondere dieses Klischee des Sleepy Joe aktiv bekämpfen wollte.
Das ist Moritz Kirchner, der ist Rhetoriktrainer und der dröselt diese Rede für uns auf. Und ich habe noch eine Frage an euch. Wann habt ihr das letzte Mal nichts gemacht? Also gar nichts. Kein Handy geguckt, Kaffee gekocht, Buch gelesen, Podcast gehört. Alles nicht. Ist schwierig, ne? Es geht nämlich nicht.
Es wird Ihnen, glaube ich, nicht gelingen, weil Nichtstun sehr, sehr schwierig ist. Und Nichtstun heißt ja auch, zu verzichten auf Gewohnheiten, die wir haben, auf Anerkennungsformen, die wir haben. Ich glaube, das ist schon auch eine Leistung, zu sagen, dass man etwas nicht tut, dass man etwas unterlässt.
Friedrich von Borries ist das, Professor an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. Die haben ein Stipendium ausgeschrieben fürs Nichtstun. Und wie das funktionieren soll, das erfahrt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Vor 7 Monaten war, Ende Januar. Und da gab es den ersten Corona-Fall in Deutschland. Und seitdem hat dieses winzige Virus unser Leben verändert. Nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Wörter wie Epidemiologe, Reproduktionszahl, exponentielles Wachstum kennt man jetzt. Und auch WissenschaftlerInnen und Ärzte und Ärztinnen haben dazugelernt. Und im Update gucken wir jetzt nochmal, was man inzwischen weiß über dieses Virus und was nicht. Einen Überblick bekommt ihr jetzt von der Medizinjournalistin Christina Sartori. Christina, was weiß man inzwischen, was man Anfang des Jahres noch nicht wusste?
Also vor allen Dingen, dass Covid-19 mehr als nur eine Lungenkrankheit ist. Covid-19 kann nämlich auch zu Problemen am Herzen führen, den Nerven, der Niere und noch weitere Probleme machen. Und es kann auch noch Wochen oder Monate, nachdem man erkrankt war, kann dieses Virus einem das Leben schwer machen, weil man so schlapp ist, dass man nicht arbeiten kann, weil manche Menschen dann Nervenschmerzen haben oder auch immer noch Atemprobleme haben. Also man weiß jetzt, Covid-19 ist vielfältiger, als man am Anfang dachte. Ich würde sagen, man kann auch sagen, fieser. Das Virus ist eigentlich fieser, als man anfangs dachte.
Aber man weiß dafür inzwischen auch besser, wie man es eindämmen kann, ne?
Ja, das ist natürlich gut, auf jeden Fall. Am Anfang, da war man sich ja noch nicht mal sicher, ob jetzt Masken oder auch ein Mund-Nasen-Schutz, ob die überhaupt etwas ausrichten können bei dieser Pandemie. Aber jetzt inzwischen weiß man aus Studien, die man während dieser Pandemie jetzt gemacht hat, da weiß man, Masken und Mund-Nasen-Schutz spielen eine wichtige Rolle, um zu verhindern, dass sich dieses Coronavirus verbreitet. Genauso wichtig wie Abstand halten. Und man weiß auch, weniger wichtig ist das Desinfizieren von Oberflächen und Gegenständen. Weil in der Regel stecken sich Menschen über Tröpfchen an. Über große Tröpfchen, die direkt in deinem Gesicht landen, oder über kleine Tröpfchen, diese Aerosole, die dann erstmal in der Luft schweben und die atmet man dann vielleicht ein. Das alles ist so die Hauptgefahr. Diese Schmierinfektionen, die kann man nicht ausschließen, dass die vorkommen, aber die scheinen wohl wirklich eine geringe Rolle zu spielen.
Auf jeden Fall nicht so groß, wie man das am Anfang mal dachte. Also besser lüften, als den Tisch irgendwie mit Desinfektionsmittel vollballern.
Das ist eine ganz gute Schlussfolgerung, ja. Und andere Menschen trifft man am besten draußen, und zwar mit Abstand. Also man sieht, besonders in geschlossenen, schlecht gelüfteten Räumen, da ist die Gefahr groß, dass man sich ansteckt. Auch das hat man eben gelernt in den vergangenen Monaten durch entsprechende Vorfälle. Genauso hat man auch gelernt, dass in dieser Corona-Pandemie Superspreading-Events eine wichtige Rolle spielen. Also ein Infizierter steckt viele andere Menschen an. Das geschieht, wenn jemand gerade dann, wenn er besonders ansteckend ist, am falschen Ort ist. Nämlich da, wo viele andere Menschen sind, wo kein Abstand eingehalten wird, wo schlecht gelüftet wird. Und das geschieht recht häufig, weil eben beim Coronavirus man in der Regel gerade dann besonders ansteckend ist, wenn man noch nichts merkt von dem Virus. Also man fühlt sich noch gut, man hat noch keinen Husten, man hat noch kein Fieber, man kann noch alles riechen, man weiß nicht, dass man ansteckend ist, und dann ist man besonders ansteckend. Und es gibt auch Menschen, die zeigen während der ganzen Erkrankung keine Symptome, und auch die können andere anstecken. Also das ist schon gemein eigentlich.
Ein für richtig fieses Virus, hast du ja eben schon mal gesagt, und dabei bleibt es dann eben auch. Was weiß man denn nicht, Christina? Also was muss noch erforscht werden?
Ja, da bleibt noch ein ganzer Haufen übrig, was man erforschen muss. Also ich würde sagen, drei Punkte sind da ganz wichtig. Einmal, was passiert genau im Körper, wenn jemand schwer an Covid-19 erkrankt? Also wieso trifft es manche Menschen so hart und andere merken gar nichts? Da hat man schon einige Hinweise, eine ganze Menge auch. Da scheint das Immunsystem eine wichtige Rolle zu spielen. Es gibt wohl auch genetische Unterschiede, die eine Rolle spielen. Aber das ist doch alles noch sehr vage und das ist eben wichtig, zum Beispiel, um Medikamente zu finden. Und ähnlich ist es auch mit dem zweiten Punkt, den ich für sehr wichtig halte, Immunität. Also, wann ist man wirklich geschützt vor einer Infektion? Welche Rolle spielen Antikörper? Welche anderen Player unseres Immunsystems schützen vor dem Virus? Das alles ist wichtig, um einen Impfstoff zu entwickeln und auch um zu wissen, wie lange hält denn der Schutz durch eine Impfung dann später? Und auch wenn ich jetzt mal Covid-19 hatte, kann ich es nochmal bekommen und in welchem Abstand?
Ich habe mitgezählt, das waren zwei Punkte, fehlt noch der dritte Punkt. Welcher ist das?
Okay, kommen wir zu Nummer drei, Kinder. Welche Rolle spielen die? Wie gefährlich ist Schule als Ort, wo es eben zu vielen Infektionen kommen kann? Da gibt es mehr und mehr Studien, aber alle haben den Haken, dass sie eigentlich gemacht wurden, als die Schulen und Kitas mehr oder weniger geschlossen waren oder zumindest eingeschränkt waren. Deswegen wird man wohl erst demnächst sehen, wie gefährlich ist jetzt der normale Schulalltag oder die Kita-Betreuung. Und dann wird man auch erkennen, hoffentlich, sind Masken da notwendig oder müssen vielleicht sogar noch mehr Maßnahmen ergriffen werden? Also auch da sind noch viele Fragezeichen.
Was WissenschaftlerInnen bis jetzt über das neue Coronavirus wissen und was nicht, einen Überblick habt ihr bekommen von der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist tricky, ne? Eine Rede halten, die mitreißen soll und das Ganze unter Corona-Bedingungen. Denn wenn es kein Publikum gibt, dann gibt es auch keinen Applaus, keine direkten Reaktionen, aus denen der, der da gerade spricht, vielleicht ja erkennen kann, yo, das, was ich hier gerade erzähle, das ist ein richtiger Ankommer. Joe Biden, der frisch gekürte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, hat gestern das Beste aus der Situation wohl gemacht.
I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president, to represent all of us.
Für Biden, das kann man wohl so sagen, war das die wichtigste Rede, die er bisher gehalten hat in seinem politischen Leben. Und wir gucken jetzt ins Detail, zusammen mit dem Politikwissenschaftler und Rhetorikexperten Moritz Kirchner. Moritz, Joe Biden ist jetzt nicht so irre bekannt dafür, ein sehr begnadeter Redner zu sein. Manchmal wirkt er auch ein bisschen müde, auch so ein bisschen tatterig. Was für einen Biden haben wir denn da gestern erlebt auf dem Parteitag?
Wir haben gestern einen sehr gut vorbereiteten Joe Biden gesehen und wir haben einen Joe Biden gesehen, der insbesondere dieses Klischee des Sleepy Joe aktiv bekämpfen wollte. Was er gemacht hat, ist, er hat transformational geführt. Das heißt, er hat Werte vermittelt, er hat eine Vision für Amerika aufgezeigt, nämlich das Licht der Welt wieder zu sein, dieses Pursuit of Happiness zu aktualisieren. Und ich finde, einer der wichtigsten Sätze war, den amerikanischen Traum für jeden auch tatsächlich wieder möglich zu machen und auf Kamala Harris als Personalisierung dessen zu verweisen. Und er hat nach 7 Minuten endlich die innere Ruhe gehabt, hatte eine Pausensetzung, die fast so gut war wie bei Obama. Und was hinzukommt, ist, Obama hat damals ein Trikolon gemacht, Hope, Change und Unity. Und Biden hat gesagt, Heal, Reform and Unite. Das heißt, er hat in der Rhetorik an Obama angeknüpft.
Und die 7 Minuten hast du gestoppt? Oder woher weißt du so genau, dass das 7 Minuten waren?
Ich habe die Rede analysiert und habe mir angeschaut, wann genau er wirklich Pausen gesetzt hat, wann er auch etwas langsamer geworden ist. Und das war nach exakt 7 Minuten.
Wir haben gestern schon mal drüber gesprochen hier im Update. Die Demokraten konzentrieren sich ja sehr auf das bei diesem Parteitag, was Donald Trump alles nicht kann oder nicht gut macht. Und sie sagen eben auch, dass er weg muss. Gab es da gestern noch sowas wie ein inhaltliches Parteiprogramm in der Rede von Biden?
Definitiv. Er hat gesagt, die allererste Priorität, die er haben wird, ist die, endlich die Pandemie zu bekämpfen und hier natürlich eine Maskenpflicht einzuführen etc. Er hat gesagt, Jobs, Würde, Respekt und Gemeinschaft, das sind die Werte, die er voranbringen will und hat faktisch in die Tradition Roosevelts gestellt und im Prinzip einen New Deal 2.0 angekündigt. Er hat gesagt, dass er den Affordable Care Act, das heißt die Gesundheitspolitik, ausbauen wird und dass er eben mit Trumps Steuersenkungspolitik brechen wird, damit nicht mehr das 1% der Amerikaner weiter profitiert und diese ihren fairen Anteil sein sollen. Und als natürlich Signal an demokratische Wählerinnen und Wähler hat er gesagt, der Tod von George Floyd soll ein Wendepunkt sein und er will eben den systemischen Rassismus bekämpfen. Und ich finde, daraus ergibt sich durchaus ein kohärentes Programm, was mehr ist als die Negation von Trump.
Ein kohärentes Programm, was mehr ist als die Negation von Trump. Übersetz noch mal kurz.
Das heißt, er hat schon relativ klar gesagt, was seine Prioritäten sind. Erst Corona, dann die Wiederherstellung des Jobs und den Aufbau der Mittelschicht und eben dann auch eine andere Wirtschaftspolitik. Und dass das eben tatsächlich ein positives Programm ist und es nicht einfach nur bedeutet, dass er mit Trump brechen will oder eben der anständige Präsident sein will, anders als Trump.
Sind das denn auch Punkte, wo man sagen kann, naja, damit könnte er vielleicht auch die Nicht-Anhänger auf seine Seite ziehen, also die, die ihn eigentlich vielleicht nicht wählen würden?
Definitiv, denn er hat ja am Anfang gestartet mit Licht versus Dunkelheit. Und gerade diese Lichtmetapher ist etwas, was klar auf christliche Wählerinnen und Wähler abzieht, die er dann eben von den Republikanern gewinnen möchte. Er hat sehr klar darüber gesprochen, was die Folgen eben der Corona-Krise für ganz normale Arbeiterinnen und Arbeiter sind, was eigentlich ja eine klassische demokratische Klientel war, aber dann zu den Republikanern zurückgekommen ist. Und er hat ja sehr auch glaubwürdig Empathie gezeigt. Und damit schon alleine kann er auch tatsächlich Leute zurückgewinnen. Und er hat ganz bewusst seine Frau Jill als Military Mom bezeichnet. Und damit zielt er natürlich auch auf Militärs, die traditionell eher die Republikaner wählen. Das heißt, es war sehr bewusst einerseits eine Botschaft an die Schwarzen, die Latinos, die Frauen, das heißt die demokratische Wählerschaft, aber er hat gezielte Punkte rausgesucht, die gerade für diejenigen, die Trump in den Swing States gewählt haben, für diejenigen relevant sind.
Moritz, sag uns noch kurz zum Schluss, was wird für diesen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten die größte Herausforderung sein in den kommenden Wochen?
Die größte Herausforderung wird sein, sich nicht provozieren zu lassen, nicht auf so eine emotionale Schlammschlacht zu gehen, weil das ist ja die Strategie, die Trump ganz offenkundig verfolgt und was ja auch das ist, wo er im Prinzip nur punkten kann. Und er muss zwei Dinge gleichzeitig tun. Er muss einerseits eben wirklich faktenbasiert Trump an dem messen, was er als America First versprochen hat, muss aber auch deutlich machen, was genau seine Programmatik ist und diese eben nochmal stärker untersetzen als in dieser Rede. Und was ebenfalls wichtig sein wird, ist, dass man sowohl bei Joe Biden als auch bei Kamala Harris keine Skandale findet, die man ausschlachten kann.
Danke dir, Moritz, für diese Analyse. Also Joe Biden hält seine Nominierungsrede auf dem Parteitag der US-Demokraten und wir haben sie uns nochmal zusammen genauer angeguckt mit dem Politikwissenschaftler und Rhetorikexperten Moritz Kirchner.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Okay, die Biden-Rede von gestern haben wir durch, aber wir bleiben beim Parteitag der US-Demokraten und gucken uns einen besonderen Gastredner an, nämlich Braden. Der ist 13 und der war gestern per Video zugeschaltet.
Hi, my name is Braden Harrington and I'm 13 years old. And without Joe Biden, I wouldn't be talking to you today. About a few months ago, I met him in New Hampshire. He told me that we were members of the same club. We stutter.
Braden und Joe Biden, die haben was gemeinsam. Beide stottern. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich das Thema nochmal genauer angeguckt. Verena, Joe Biden geht ja offen damit um, dass er als Junge gestottert hat, ne?
Ja, Joe Biden macht kein Geheimnis draus. Wegen seiner eigenen Betroffenheit ist ihm das Thema sehr wichtig. Er trifft sich auch regelmäßig mit Menschen, die stottern, gibt ihnen wohl auch gerne mal seine private Telefonnummer, wenn er welche kennenlernt. So hat er auch Braden zu Beginn dieses Jahres kennengelernt. Und das war ein Treffen, das Braden nicht vergessen hat. Also mitzukriegen, dass da jemand wie er selbst Vizepräsident werden konnte der Vereinigten Staaten. Und weil er von ihm auch Tipps bekommen hat, wenn man zum Beispiel eine Rede halten will.
It was really amazing to hear that someone like me became vice president. He showed me how he marks his addresses to make them easier to say out loud. So I did the same thing today.
Genau, und in dem Moment, hält er dann seine eigene Rede in die Kamera und zeigt, dass er die auch markiert hat und man eben schön sehen kann, dass er sich an seinem Vorbild orientiert hat.
Das ist ganz schön mutig, dass der das macht, also sich da hinzustellen und weiterzumachen, auch wenn er zwischendurch mit einem Wort ziemlich kämpft.
Ja, deshalb ist Braden auch der Held des Tages, auf jeden Fall für den Journalisten John Hendrickson, der ist leitender Redakteur bei dem Magazin Atlantic. Hendrickson sagt offen von sich, dass er ein sehr starker Stotterer ist und er hat schon vor Monaten ein spannendes, langes Stück zu Biden und seinem Stottern geschrieben. Hendrickson meint nämlich, dass Joe Biden tatsächlich immer noch stottert, es aber sehr gut kontrollieren kann und sehr viele Techniken drauf hat und es sich deswegen nur ab und zu zeigt, wenn er zum Beispiel unvorbereitet ist bei Debatten. Und dass genau diese Momente jetzt auch von seit längerer Zeit schon von der Gegenseite benutzt werden, um Joe Biden als einen nicht zurechnungsfähigen, debilen alten Mann darzustellen.
Und deswegen meint Trump auch, dass Joe Biden diesen Intelligenztest machen soll, den er auch gemacht hat. Also ich sage nur Person, Woman, Man, Camera, TV.
Ja, genau. Also vor 10 Tagen noch hat sich der Fox-Moderator Sean Hannity in seiner Sendung Newsbusters auf Fox mit einem Arzt, der Trump berät, und einer Trump-Wahlkämpferin lustig gemacht über einen verbalen Stolperer von Biden, den er hatte, als er in einer Sendung sagte, niemand müsse sich Sorgen machen um seine körperliche und geistige Fitness.
I am very willing to let the American public judge my physical and mental fitness.
Genau, also das kommt aber das Wort nicht so ganz rüber. Mhm. Und danach, nach diesem Einspieler, imitierte der Fox-Moderator diesen Satz sehr übertrieben. Und Mercedes Schlepp aus Trumps Wahlkampfteam, die meinte dann dazu:
Seriously, you know, we're talking about Joe Biden, who's dazed and confused. And obviously you have media outlets like CNN, who cover up for his gaffes.
Genau, also sie sagte, dazed and confused, also ein verwirrter Mann. Aber manche Medien würden sozusagen ihn in Schutz nehmen und unterstellen, dass die Sache mit dem Stottern eigentlich nur eine vorgeschobene Geschichte wäre. Also viele Kommentare in konservativen Medien gehen auch in diese Richtung, dass Stottern sei nur vorgeschoben und in Wirklichkeit sei er halt nicht mehr ganz bei rechten Sinnen.
Aber Joe Biden, der wehrt sich nicht. Jetzt könnt ihr ja auch sagen, Leute, sorry, da hatte ich einen Haspler, weil ich bin eben Stotterer. Das macht er aber nicht, ne?
Nee, er macht es nicht so offensiv. Er hat an der einen oder anderen Stelle in der letzten Zeit gesagt, dass er manchmal durchaus noch stottert, wenn er zum Beispiel müde ist. Aber es ist vermutlich auch eine heikle Sache, als Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten zu sagen, ich stottere immer noch und das ist gut so, spiele ich jetzt mal an nach Berlin. Denn auch wenn Stottern heute als Behinderung gilt, die oft genetisch bedingt ist, aber eben auch überhaupt nichts mit verminderter Intelligenz zu tun hat, das Thema ist einfach immer noch sehr schambesetzt. Und auf jeden Fall hat Joe Biden es geschafft, das Stottern sehr gut zu kontrollieren und aufzusteigen bis zum Amt des Präsidentschaftskandidaten in diesem Jahr.
Wie hat er das denn eigentlich geschafft, das so gut zu kontrollieren, sich diese ganzen Techniken drauf zu schaffen?
Also er erzählt, dass er zum Beispiel nachts mit einer Taschenlampe vorm Spiegel immer und immer wieder Gedichte rezitiert hat.
And I'd get up in the night, in the middle of the night with a flashlight. And I'd look in the mirror and I would try to memorize. I would practice and practice and practice because I was determined, determined to overcome it. I was led to believe I could. And I basically did.
Also er hat dran geglaubt, dass er es schafft. Und er hat es tatsächlich geschafft. Ist natürlich auch wieder sehr amerikanisch, ne? Da so mit dem Thema umzugehen. Was er auch erzählt, dass seine Mutter ihm immer gesagt habe, er sollte sich vom Stottern nicht einschüchtern lassen. Also sie hat ihn sehr unterstützt, auch wenn er früher in der Schule von Mitschülern und zum Teil sogar von Lehrerinnen sehr gehänselt worden ist deswegen. Sie sagte dann, das sei nur ein Teil von ihm und nicht sein komplettes Ich. Und das hat ihm offenbar sehr geholfen.
Und damit ist er ein Vorbild für den 13 Jahre alten Braden Harrington, der gestern eben vor großer Öffentlichkeit auf dem Parteitag der Demokraten eine Rede per Videoschalte gehalten hat, obwohl er stottert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich hätte der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny heute Abend schon in Berlin sein sollen oder zumindest auf dem Weg dahin. Ist er aber noch nicht. Maike Rosenplanter aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Die Ärzte in dem sibirischen Krankenhaus, in dem er ja liegt, haben ihm eine Ausreise erstmal verboten, angeblich aus gesundheitlichen Gründen.
Ja, aber es gibt trotzdem Bewegung in der Sache. Die deutschen Ärzte, die ihn eigentlich auf diesem Flug nach Deutschland hätten betreuen sollen, die sind heute Mittag in Sibirien angekommen und durften Nawalny heute auch schon untersuchen. Und danach haben sie ihrem russischen Kollegen widersprochen und gesagt, er ist doch transportfähig, könnte also theoretisch noch heute nach Berlin in die Charité ausgeflogen werden. Die russischen Ärzte, die hatten ihn erst für nicht transportfähig gehalten, haben dann aber tatsächlich vor knapp einer Stunde mitgeteilt, dass er doch stabil genug sei, um ausgeflogen zu werden. Er schwebt demnach nicht mehr in akuter Lebensgefahr und wird deshalb noch heute Abend nach Berlin in die Charité gebracht.
Ist denn jetzt schon bekannter, weiß man, woran er erkrankt ist? Er ist ja mit Vergiftungserscheinungen in dieses Krankenhaus gebracht worden.
Genau. Und nein, das ist bisher nicht geklärt. Seine Unterstützer, die gehen weiterhin davon aus, dass er vergiftet wurde. Und deshalb drängen die ja auch so darauf, dass er schnell von unabhängigen Ärzten untersucht wird, weil sie sagen, je länger man wartet, desto weniger Spuren dieses Giftes seien in dem Körper von Nawalny noch nachweisbar. Die russischen Ärzte, die behaupten allerdings, dass er nicht vergiftet wurde. Nach ihrer Untersuchung sagten sie, sie hätten kein Gift in seinem Blut und Urin gefunden. Laut dem Chefarzt wurde aber ein chemischer Stoff auf seiner Kleidung und der Haut gefunden. Das sei aber, so heißt es, ein üblicher Stoff, der auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde. Die Ärzte in Russland haben ihm stattdessen eine Stoffwechselstörung diagnostiziert. Die Ursache dafür sei ein geringer Blutzuckerspiegel und deshalb sei er jetzt ohnmächtig.
Wobei, es wäre ja nicht das erste Mal, dass Nawalny als Oppositionspolitiker und bekannter Kritiker des Kremls öffentlich attackiert worden wäre. Da gab es doch schon mal was.
Das ist richtig und damit reiht er sich tatsächlich auch ein in eine lange Liste von Kreml-Kritikern, auf die es Anschläge gegeben hat. Zum Beispiel starb 2006 der Putin-Kritiker Alexander Litwinenko nach einem Anschlag auf ihn mit dem Strahlengift Polonium. Und im selben Jahr wurde auch die regierungskritische Journalistin Anna Politschowskaja erschossen. Das war 2 Jahre, nachdem ihr, wie jetzt hier Nawalny, im Flugzeug schlecht geworden ist. Und auch sie musste danach wegen einer schweren Vergiftung behandelt werden.
War Nawalny denn aktuell auch wieder aus politischen Gründen unterwegs?
Ja, im September finden Regionalwahlen in Russland statt. Und dabei kämpft Nawalny wieder gegen die Kreml-Partei Geeintes Russland, die er als Gauner und Diebe bezeichnet. Und deshalb war er jetzt auch in Sibirien unterwegs auf Wahlkampftournee und für Recherchen.
Nachdem der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny während eines Fluges zusammengebrochen und in einem sibirischen Krankenhaus im Koma lag, darf er jetzt doch nach Berlin ausgeflogen werden. Aktuelle Infos dazu von Maike Rosenplänter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ob Alexei Nawalny, der russische Oppositionelle, vergiftet worden ist oder nicht, das kann bis jetzt niemand mit Sicherheit sagen. Fakt ist allerdings, in den vergangenen Jahren hat es immer wieder Vergiftungssymptome gegeben bei russischen Oppositionellen, Systemkritikern oder Spionen. Und jedes Mal ist der russische Staat verdächtigt worden, etwas damit zu tun gehabt zu haben. Mit dem Forensiker Marc Benecke wollen wir uns jetzt zumindest mal einen Fall ein bisschen genauer anschauen. Marc, einer der bekanntesten Fälle ist ja Sergei Skripal. Auch du erinnerst dich daran, denke ich mal, ne?
Klar, auf jeden Fall. Das ist eine wirklich spannende Sache.
Der ist im März 2018 zusammen mit seiner Tochter Julia bewusstlos auf einer Parkbank gefunden worden und die sind mit dem Nervengift Novichok in Kontakt gekommen. Die beiden haben überlebt. Kannst du uns noch mal genauer sagen, was für eine Art Gift Novichok ist?
Also es ist ein neuartiges Gift, deswegen heißt es auch Novichok, ein sogenannter Kampfstoff oder ein Nervengift der vierten Generation. Bis 1991 war es ganz unbekannt, dass es das überhaupt gibt. Es war sogar so, als die Organisation für das Verbot chemischer Waffen das erfahren hat, haben die gesagt, das ist ja verrückt, das wurde ja gar nicht angegeben von den betreffenden Staaten oder von dem betreffenden Staat, dass es das überhaupt gibt, dieses Gift. Also das ist sehr, sehr lustig. Wurde extra mit dem Ziel ja angelegt, dass es ein Kampfstoff ist, mit dem man Menschen schnell und leicht töten kann, mit allergeringsten Mengen. Und es stört den Abbau der Übertragungssubstanzen zwischen den Nerven und führt dann dazu, dass halt dein Nervensystem einfach ausfällt. Ist also super gefährlich und es sind ja auch doch Leute dran gestorben. Also eine Person ist dran gestorben, die dann das Fläschchen mit dem restlichen Gift gefunden hat in London. Also es gab Todesopfer und ähnliche Gifte, die als Nervengifte gelten oder wirken, die sind regelmäßig eingesetzt worden. Zum Beispiel 2006 gegen einen russischen Journalisten, der dann auch wirklich gestorben ist. Das war allerdings dann eine radioaktive Substanz. Das ist also kein reines Nervengift, was auf diese Nervenüberträger geht, sondern in den Zellen die Zellen und die Erbsubstanz zerhaut. Aber was denen gemeinsam ist, du brauchst nur super geringe Mengen davon. Und wenn man nicht auf die Idee kommt, dass die eingesetzt werden, suchst du gar nicht danach. So gesehen sind sie also ja fast unsichtbar, weil man einfach nicht drauf kommt.
Okay, wo du gerade schon sagst, fast unsichtbar. Also das konnte man ja noch nachweisen. Aber es gibt auch Gifte, die hocheffektiv sind, die wirken, wo man dann aber später im Körper nichts mehr nachweisen kann, oder?
Also bei den radioaktiven Giften, wenn du jetzt Polonium nimmst, da reicht schon 0,1 Millionstel Gramm, um dich zu töten dafür. Also ich habe die Auswertung gesehen. Also wenn man danach guckt, findet man es dann auch. Das ist ein Alpha-Strahler. Da muss man also spezielle Geräte für benutzen. Dann sieht man auch, in welcher Teekanne, auf welchem Sessel, auf welchem Flugzeugsitz und auf welchem Tisch im Hotel das war. Aber ansonsten sind die Mengen so gering, dass sie auch, wenn du mit normalen technischen Methoden, also bestimmtem Licht oder ja, bestimmten Chemikalien vorgehst, siehst du sie einfach nicht. Auch für das Novichok, was du vorhin angesprochen hast, da reicht auch schon 1 Milligramm, also auch super, super wenig. da bleibt dann noch nichts von übrig, wenn du das jemandem verabreichst, also in eine Flüssigkeit, also zum Beispiel Tee wird da ja häufig genommen oder Nahrungsmittel reinkippst. Man könnte es aber auch natürlich anders versuchen. Manche Substanzen wirken auch durch die Haut, diese radioaktiven häufig nicht, aber die Nervengifte teilweise schon. Und deswegen ist es in Wirklichkeit, wenn es jetzt nicht gerade ein Spionagefall ist oder wo irgendwas Großes dran hängt, ist es nahezu unerkennbar. Das sieht man auch an den historischen Giften. Es gab zum Beispiel eine Substanz, da wurde Arsen zusammengemischt mit Tollkirsche und Antimon. Und da sind also mit Sicherheit sehr viele Päpste durchgestorben. Und das konnte man damals nicht nachweisen. Die Menge war auch zu gering. Ein paar Tropfen davon reichen schon. Und eigentlich, ehrlich gesagt, ist es heute auch so. Ich denke, wir sehen echt nur die Spitze des Eisberges.
Ist das denn dann für jemanden, für dich, also für einen Forensiker, wenn du weißt, da ist vielleicht jemand vergiftet worden, ist das dann wirklich nochmal eine größere Detektivarbeit für dich oder wie ist das?
Also wenn solche Gifte auftreten, da endet meine normale Arbeit, weil das alles kleiner als ein Staubkorn sozusagen ist, von dem wir hier reden. Plus, es ist auch schon in den Körper gelangt. Wenn du Glück hast, dann findest du zum Beispiel Fentanyl. Das ist so ein synthetischer, schmerzhemmendes Medikament. Wenn man das jetzt jemandem auf den Körper klebt, findest du vielleicht noch, wenn jemand allergisch gegen Pflaster ist, Spuren von dem Pflaster oder so. Aber erstmal auf die Idee zu kommen, dass jemand so eine Tötungsmethode mit Giften anwendet, das ist das eigentliche Problem. Und da sind dann eher die Kollegen aus der Giftkunde dran oder eben Geheimdienstleute, wie das zum Beispiel bei der Vergiftung mit diesem radioaktiven Stoff war, mit dem Polonium, die dann einfach die gesamte Stadt, ganze Flugzeuge, ganze Hotels, alles abkämmen, die U-Bahn und dann über Kameraauswertungen, Handydaten und so weiter vorgehen. Das kann so ein einzelner kleiner Kriminalbiologe wie ich in 10 Leben nicht leisten. Ne?
Okay, Marc, aber du kannst uns wenigstens ein bisschen was darüber erzählen, hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Ich danke dir. Schönen Abend noch für dich.
Danke gleichfalls. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ich jetzt Entschleunigung sage, wo seid ihr dann? Ganz weit weg? Weil ihr denkt, boah, ey, hör mir auf mit dem Quatsch. Entschleunigung, das ist so ein Label, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Außerdem habe ich gar keine Zeit, mal nichts zu machen. Oder könnt ihr euch drauf einlassen? Also, ne, Gang runterschalten, nicht nochmal diese eine Mail beantworten, das Telefon einfach klingeln lassen, einfach nichts machen. Die Hamburger Hochschule für Bildende Künste hat ein Stipendium ausgeschrieben fürs Nichtstun. Ja, kann man sich drauf bewerben, jeder, der möchte. Und wer dieses Stipendium dann bekommt, der bekommt auch 1.600 Euro fürs Nichtstun. Unser Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich angeguckt, wie das funktionieren soll.
Ich habe mal versucht, mich zu erinnern, wann ich zum letzten Mal wirklich nichts getan habe. Aber ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas macht man ja fast immer. Vielleicht klappt es aber bei jemand anderem bald mit einem kleinen Anreiz, mit 1.600 Euro, einem Stipendium fürs Nichtstun.
Also es kommen schon sozusagen ganz grundsätzliche und auch ganz praktische erste Vorschläge, was Nichtstun bedeuten könnte.
Sagt Friedrich von Borries bei Deutschlandfunk Kultur. Die ersten Bewerbungen sind beim Professor an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste schon eingegangen. Die Hochschule will 3 Stipendien vergeben für Menschen, die eine Zeit lang nichts tun möchten.
Ja, ich glaube, nichts tun ist nicht so einfach. Wir können jetzt mal versuchen, ganz kurz die Augen zu schließen und zu versuchen, an nichts zu denken.
Okay, Augen zu.
Wird Ihnen, glaube ich, nicht gelingen, weil Nichtstun sehr, sehr schwierig ist. Und Nichtstun heißt ja auch, zu verzichten auf Gewohnheiten, die wir haben, verzichten auf Anerkennungsformen, die wir haben. Also wenn ich auf Geld verzichte, wenn ich auf Erfolg verzichte, das gucken mich ja alle komisch an, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist schon auch eine Leistung, zu sagen, dass man etwas nicht tut, dass man etwas unterlässt.
Das Nichts hat mindestens 2 Seiten. Zum einen ist es gesellschaftlich verpönt, es gilt nicht als erstrebenswert. Es kann uns träge machen zu antriebslosen Couch-Potatoes ohne Ansporn und echte Ziele. Auf der anderen Seite ist es heilsam, das Nichtstun als Pause vom Dauerstress, vom Rotieren im durchgetakteten Alltag. So einen Break kann unser Gehirn durchaus mal brauchen, sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Also wenn ich jetzt immer einen Marathon laufe, dann komme ich jetzt auch nicht voran, wenn ich jetzt, keine Ahnung, für eine Prüfung lernen will. Ich brauche immer auch mal Phasen, wo ich jetzt mal ein bisschen Ruhe habe und das Gehirn balanciert das offenbar so aus, dass man tatsächlich solche Ruhephasen sich auch dann vornimmt.
Und das liegt auch daran, dass unser Gehirn grundsätzlich gerne auf Sparflamme unterwegs ist.
Das Gehirn ist ein sehr energiesparendes Organ und deswegen legt es eben auch Wert darauf, dass man nicht zu viel macht. Das ist jetzt allerdings auch nicht unbedingt schlimm. Also wer jetzt ab und zu mal auf der Couch chillt, das heißt noch nicht, dass man dann auch verdummt oder sowas.
Wie schwer aber echtes Nichtstun ist, hat auch eine Studie aus den USA gezeigt. In dem Experiment sollten Probanden eine Viertelstunde lang nichts tun. Sie sollten in einem Raum einfach auf einem Stuhl sitzen und ihren Gedanken nachhängen. In der anschließenden Befragung kam raus, dass sich viele dabei unwohl fühlten und Probleme hatten, ihre Gedanken auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren. Und dann kam auch noch das hier ins Spiel. Einige Probanden hatten die Wahl. Sie konnten, wenn sie wollten, das Nichtstun unterbrechen und sich stattdessen selbst per Knopfdruck einen Elektroschock verpassen. Nicht nur so ein Mini-Schock, sondern schon unangenehm. Und tatsächlich, ein Viertel der Frauen und sogar zwei Drittel der Männer drückten mindestens einmal den Knopf. Wenn wir uns also lieber Stromstöße zufügen, als gar nichts zu machen, wie kriegen wir das dann trotzdem hin?
Ich bin nach Hause gekommen und dachte mir, stopp, Pause. Die Wohnung sieht wild aus, aber manchmal muss man das einfach machen.
Das ist Petra Rink. Sie ist Entspannungstrainerin. Wenn sie mal eine Pause braucht, dann setzt sie sich zum Beispiel auf ihren Balkon und guckt in der Gegend rum. Das ist streng genommen zwar auch eine Beschäftigung, aber es kommt dem Nichtstun schon ziemlich nah.
Das bedeutet, ich finde diesen Begriff absichtsvoll, absichtslos eigentlich ganz passend, dass man tatsächlich sich Zeiten einträgt, wo man einfach so einen Leerlauf hat. Pause.
Eintragen als regelmäßigen, festen Termin in den Kalender, sagt Petra Rink, denn sonst macht man ja doch wieder irgendwas.
Dass man sich dann auch wirklich ganz konsequent dann einfach mal hinsetzt und sagt, ich atme jetzt mal. Ja, und dieses Atmen ist halt immer, das haben wir immer dabei, das ist was ganz Tolles, wo wir wirklich auf uns achten.
Wer die 1600 Euro fürs Nichtstun haben will, der hat noch bis zum 15. September Zeit, sich für das Stipendium zu bewerben. Am besten natürlich mit einer originellen, aussagekräftigen Bewerbung. Die Konkurrenz schläft nicht. Vor dem Nichtstun steht also erst noch mal ein bisschen echte Arbeit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.